Ich staune über jedes, der mit mir schwitzen kann. Es ist ja der heißeste Tag. Und ich finde das ganz, ganz grossartig. Sonja hat gesagt, oh, ich könnte es keinem Einzigen jetzt verübeln, was bei dieser Hitze sich nicht wagt, rauszugehen. Aber wisst ihr, im Auto ist es eigentlich noch am besten. Da kann man herrlich fahren, mit Aircondition und so weiter, und das ist fein. Jawohl. Also, ich bin glücklich über jedes, was ich heute Abend sehe. Und jetzt möchte ich noch beten. Vater im Himmel, wir loben und wir preisen dich aus tiefstem Herzen. Und Herr, ich bringe dir jetzt diese Stunde. Ich möchte einfach, Herr, dass du im Zentrum bist. Wir haben es gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Wir dürfen mit allem zu dir kommen. Wir dürfen dir alles sagen. Du kennst uns, du kennst auch unsere Nöte, unsere Ängste, unsere Befürchtungen, Herr. Und du sagst, euer Herz erschrecke nicht. Herr, und jetzt bitte ich dich, geh du durch die Reihen und leg du deine segnende Hand auf die Häupter meiner Lieben und schenk uns neue Kraft, neuen Mut. Herr, ach, einfach deinen Segen. Das Spüren, dass du uns lieb hast, das Spüren, dass du bei uns bist, dass wir nicht einsam sind, dass du uns begleitest und dass du den Parakletos gesandt hast, den Heiligen Geist, der uns leitet und führt. Und jeden falschen Weg kannst du versperren. Herr, ich preise dich. Du bist ein wunderbarer Gott. Halleluja. Amen. Meine Freunde, warum brauchen wir die Kraft der Stille? Wisst ihr, es gibt Menschen, meine Freunde, die sind überhaupt nie still, das ist unwahrscheinlich. Sie haben keine Bleibe, sie sind in einer Nervosität drin und kaum haben sie etwas begonnen, dann schließen sie es gar nicht ab, es kommt schon wieder das Nächste. Meine lieben Freunde, das ist krank. Der Mensch braucht seine Stille. Und ich möchte dazu jetzt den großen Propheten Jesaja einmal aufschlagen. Und hier das 30. Kapitel. Und ich lese da den Vers 15. Ich wiederhole, Jesaja Kapitel 30, Vers 15. So spricht der Herr, Herr, der Heilige in Israel, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen werden. Durch stille Sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Und jetzt sagt ihr da diesem Volk, Gott, diesem Volk, aber ihr wollt nicht. Freunde, wisst ihr, es liegt an uns, das zu begreifen, dass wir die Stille brauchen. Und Freunde, wenn wir dieses Warum noch einmal betrachten, dann deshalb, weil diese Welt immer wieder voller Lärm wird. Es wird immer, immer lärmiger. Wir können etwas darüber sagen, die Sonja und ich. Wir sind in einer Einflugschneise der Flugzeuge und immer mehr Lärm. Freunde, immer mehr Hektik. Und wir müssen ausweichen und in der kraftschenkenden Stille auftanken. Freunde, wir brauchen diese Stille. Und der Herr möchte sie dir schenken. Der Herr wird dir den Weg dorthin zeigen und dich führen. Und Freunde, noch mehr, er will dich dahin begleiten. Ich habe mich sehr gefreut über den Psalm von meinem Bruder bei der Einleitung. Natürlich komme ich darauf zu sprechen. Aber Freunde, er hat nicht nur davon geredet, sondern er hat noch einen Propheten da ganz kurz angetippt, und zwar den Elia. Freunde, ja, das war ein unwahrscheinlicher Mensch. Bodenständig, furchtlos. Er hatte es mit einem König zu tun, meine Freunde, mit diesem Ahab. Aber nicht nur mit ihm, sondern auch für seine Frau, mit seiner Frau, mit der Isabel. Und Freunde, stellt euch mal vor, da waren 400 Priester, Missionare von Baal. Und dann war da noch eine Göttin, die Astarte, und da waren es noch einmal 400 und 450, es waren bei über 800 Menschen. Und die echten Propheten wurden verfolgt und umgebracht. Schrecklich. Und jetzt kommt dieser Elia zu diesem König und sagt ihm: Du, Schluss, es wird nicht regnen und es wird auch kein Tau fallen vom Himmel, bis dass ich es gebiete und sage. Und Freunde, kein Tau fiel mehr, war Schluss. Und jetzt wollte natürlich dieser Ahab, dieser König, diesen Mann fassen und töten. Und Gott hat zu ihm gesagt: Du, hör, geh zu einem Bach, zum Bach Krit. Und stell euch mal vor, da steht: Ich habe den Krähen geboten, dass sie dich versorgen. Ein ornithologisches Wunder, denn Freunde, die Krähe, die frisst die Sache für sich selber. Und stellt euch mal vor, jeden Morgen und jeden Abend brachten diese Tiere, diese Vögel, den Propheten Brot und Fleisch. Unvorstellbar. Und er war da an diesem Bach verborgen, man fand ihn nicht. Aber jetzt geschah etwas Neues, plötzlich versiegte der Bach. Es hat ja nie geregnet, er konnte nicht mehr trinken. Und jetzt hat Gott ihn zu einer Witwe geschickt nach Zerpat. Und das war interessant. Meine lieben Freunde, er kommt, er trifft und sieht diese Witwe. Und er sagt zu ihr: Bring mir zu trinken. Und sie dreht sich um und will hingehen. Und dann sagt er: Ja, und backe mir noch etwas und bring mir den Kuchen. Und jetzt dreht sie sich um und sagt: Hör mal, ich habe nur noch ein ganz klein bisschen Mehl und ein ganz klein bisschen Öl. Und ich wollte noch etwas backen. Und mein Sohn und ich, wir wollten essen und sterben. Freunde, es war unvorstellbar, die ganze Sache. Diese Not, diese Hungersnot, diese Trockenheit. Und dann sagt der Prophet: Geh hin, tue, was ich dir gesagt habe, und bring mir von diesem Kuchen zuerst. Freunde, das ist komisch, ne? Zuerst, wir zuerst. Das hat einen Grund, meine Lieben. Das Prinzip heißt, gib, so wird dir gegeben. Und die meisten Menschen, die sehen das ganz anders. Die wollen zuerst bekommen, beschenkt werden und dann von diesem Beschenkten, von dem, was sie nun haben, wollen sie dann geben, etwas weitergeben. Das ist falsch. Und deshalb hat er zu ihr gesagt, bring mir zuerst. Nicht, weil er so ein Egoist gewesen ist. Und er gibt ihr das wunderbare Wort, das Mehl wird nicht zu Ende gehen, wird nicht aussehen. Und auch das Öl, das wird weiter fließen. Die Frau geht und meine Freunde, tatsächlich, es war immer Mehl da, es war immer Öl da. Gott hat ein gewaltiges Wunder. Sie konnte essen und ihr Sohn auch und alles war ganz fantastisch. Und er verbarg sich dort, er hatte auf dem Söller sein Zimmer. Und jetzt geschah etwas, Freunde. Der Sohn wurde krank und starb. Und diese Frau, die kommt zum Propheten, zum Elia und sagt, du hör mal, was habe ich dir getan, was habe ich Gott angetan, warum ist das jetzt mit meinem Sohn passiert? Und Freunde, jetzt spricht dieser Mann mit seinem Gott und sagt, was tust du jetzt hier, diese Frau, die versorgt mich und alles und jetzt tötest du das Kind, Freunde, wisst ihr, er spricht nicht vom Teufel. Merkt euch das. Der Teufel kann nur das tun, was Gott zulässt. Und jetzt nimmt dieser Mann diesen Leichnam und er trägt dieses tote Kind in sein Zimmer und legt ihn aufs Bett und jetzt beugt er sich über dieses Kind. Er legt sich auf den Leichnam und betet und sagt, Herr, lass die Seele wieder zurückkommen in diesen Jungen jetzt. Meine lieben Freunde, ich will euch etwas sagen. Mit Gott können wir rechnen, ihm auch etwas sagen. Er wird dich nie hinrichten. Und was ist geschehen, Freunde? Die Seele kam wieder in das Kind und der Junge, der war plötzlich wieder da. Und jetzt hat er ihn genommen und hat ihn der Mutter gebracht. Und die sagt, jawohl, jetzt weiß ich, du bist ein gewaltiger Mann Gottes. War ganz großartig. Und dann, Freunde, zuerst hat Gott gesagt, verbirg dich dort beim Bach und dann bei der Witwe. Und plötzlich sagt Gott, jetzt zeig dich dem Ahab, diesem König. Und da ist einer, ein Angestellter von diesem König, ein ganz gläubiger Mann, der hat 100 Propheten des Herrn versteckt im Wald, hat sie versorgt. Und der Elia trifft ihn an und sagt ihm, du, geh zum Ahab und sag ihm, hier bin ich. Und er sagt, du, also, das kann ich nicht machen. Wenn ich da hingehe und der Geist Gottes entrückt dich und du bist nicht da, dann bringt er mich um und er sagt, geh, ich bleibe da, ich will Ahab sehen. Freunde, das steht alles in der Bibel, im ersten Könige. Das sind so fantastische Sachen. Und stellt euch mal vor, jetzt kommt dieser Ahab und begegnet dem Propheten und sagt zu ihm, du, bist du, der Israel verwirrt? Und dann sagt der Prophet, du bist es, der Israel verwirrt, und deine Frau Isabel. Und jetzt versammle das ganze Israel. Und die ganzen Priester von Baal und von dieser Astarte, von dieser schrecklichen Göttin, bring alle zusammen, jetzt wollen wir sehen, was Gott tut und wer Gott ist. Und jetzt sind die da, Freunde. Und jetzt sagt er zu diesen Baalspriestern, jetzt ruft euren Gott an und auch diese Göttin ruft und macht, jetzt wollen wir mal sehen. Ein Opfertier wurde geschlachtet, auf einen Altar gelegt. und so weiter. Und Freunde, es haben die angefangen zu schreien, zu rufen, zu tanzen. Und dann sagt er, ja, hört mal, euer Gott ist einer, der dichtet. Jetzt ist er vielleicht gerade im Dichten. Oder er ist auf dem Spaziergang und so weiter. Ihr müsst lauter reden und lauter schreien und die tun das. Und Freunde, jetzt ritzen sie sich. Blut fließt. Schrecklich. Und da kommt nichts. Dieser Götze, dieser Baal kann nicht antworten. Und jetzt zur Zeit des Abendopfers hat er dem Gott den Altar gebaut mit 12 Steinen. Und dann hat er sein Opfertier geschlachtet, zerstückelt, auf den Altar gelegt. Und Freunde, jetzt etwas Unwahrscheinliches. Da war Holz und jetzt hat er gesagt, Herr, mit Wasser. Und jetzt wurde das mit Wasser getränkt. Um das Opfer herum hat es so ein Loch gegeben, voll mit Wasser, ringsherum. Das ganze Volk ist da. Und jetzt sagt er, jetzt wollen wir sehen, wer Gott ist. Und dann steht in der Bibel, das Volk antwortete nichts. Und jetzt spricht er mit seinem Gott und meine lieben Feuer, das Feuer kommt und das Opfer wird verzehrt und das Holz und die Steine und das Wasser um dieses Opfer herum wird alles versenkt weg. Ein großes Loch entsteht und jetzt schreit das Volk, ja, Jahweh ist Gott, Jahweh ist Gott. Aber Freunde, es hat immer noch nicht geregnet. Und jetzt geht er mit seinem Knecht auf den Karmel. Ich weiß ganz genau, wo das ist, ganz hinten. Und er sagt zu ihm, du geh und schau übers Meer, ob irgendetwas kommt. Es muss jetzt kommen, der Regen muss wieder kommen, wieder einsetzen. Und der Knecht kommt und sagt, ich sehe gar nichts. Dann sagt er so, und jetzt gehst du 7-mal und schaust immer wieder. Und Freunde, beim 7. Mal kommt ein kleines Wölkchen. Und dann sagt er zum König, zum Ahab, spannet an, jetzt kommt's mit Regen, spann an. Und meine Freunde, der Regen fällt und der Geist Gottes erfüllt diesen Elia und er rennt vor dem Gespann des Königs, voll des Heiligen Geistes, voran, unwahrscheinlich. Und dann werden diese falschen Priester von der Göttin und von Baal werden geschlachtet. Und jetzt passiert etwas Schreckliches. Jetzt sind die alle tot. Und jetzt lese ich diesen einen Vers. Da sandte Isabel, das ist die Königin, einen Boten hat sie gesandt zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter tun mir dies und das, wo ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue, wie dieser Seelen einer. Freunde, du hast diese Priester von Baal alle umgebracht, umbringen lassen. Morgen um diese Zeit werde ich dich fertig machen. Und stellt euch mal vor, was passiert. Dieser Glaubensheld, dieser Gottesmann, dieser gewaltige Prophet, Freunde, hat Todesangst, rennt davon, versinkt in eine Depression, wisst ihr, wie soll ich das nennen? Eine Erschöpfungsdepression, ich kann mir das nicht anders erklären. Und mit seinem Knecht rennt er weg, schickt ihn heim, liegt unter einem Busch und will sterben. Nimm meine Seele, Herr, ich will nicht mehr. Ich bin der einzig Übriggebliebene und so weiter. Freunde, alles ist vergessen. Es ist unwahrscheinlich, das ist der Mensch, meine lieben Freunde. Ich will euch etwas sagen, da kann ein Mann Gottes noch so gewaltig sein. Wir sind nur schwach, schwache Menschen, ängstliche Menschen. Und deshalb sagt Gottes Wort, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist unser Glück, das ist das Wunderbare. Er hilft dir. Sei nie sicher, wenn es um dich, um deine Person geht. Wir sind schwach und wir brauchen unseren Herrn. Meine Lieben, und jetzt stellt euch mal vor, jetzt kommt ein Bote, ein Engel, weckt ihn, schlägt ihn. An der Seite sagt, steh auf und iss und trink. Er steht auf, da ist Essen und Trinken. Er isst und trinkt und legt sich wieder hin und will wieder sterben. Meine lieben Freunde, ein zweites Mal und jetzt kommt der Bote wieder und er schlägt ihn wieder und sagt, komm, iss und trink, jetzt hast du einen langen Weg vor dir. Und meine lieben Freunde, ungefähr von Beersheba ist er bis zum Horeb in den Sinai gegangen, 40 Tage und 40 Nächte. Und ich kann mir vorstellen, jetzt ganz allein, der Knecht war ja weg, den hat er weggeschickt. Jetzt hatte der Zeit, auf diesem Weg, Freunde, zu Fuß, mit seinem Gott zu reden, in der Stille. Ich bin überzeugt, diese Stille, die hat da schon begonnen. Auf dem Wege hat er sich überlegt, was habe ich doch Gewaltiges, Großes erlebt mit meinem Gott, das Feuer fiel. Und jetzt bin ich auf der Flucht vor dieser Königin, vor diesem Weibstück da. Unvorstellbar. Und jetzt kommt er auf dem Horeb in diese Höhle. Ich meine, die habe ich gesehen, Freunde. Wir waren ja 52 Jahre jedes Jahr in Israel und auch im Sinai. Morgens um 3 sind wir aufgestanden, um den Sonnenaufgang zu erleben dort. Und meine Lieben, wenn man dann wieder absteigt, und zwar die Treppen, sind unwahrscheinliche Treppen, ganz verschiedene Höhen und so, bis man dann unten ist beim Kloster wieder, da gibt's diese Höhle. Und wir waren da drin. Und wir sahen diese Felsen zerrissen, Freunde. Es kam ein Sturm, als er dort drin war. Ein Erdbeben. Er verbirgt sich. Er ist drin. Und dann kommt das stille, sanfte Säuseln. Die Stille. Und er verlässt. Er kommt raus aus dieser Höhle. Und jetzt hört er die Stimme Gottes. Elia, was machst du da? Geh zurück. Salbe einen König in Syrien, einen in Israel. Gott bleibt treu. Auch wenn der Mensch einmal versagt. Er lässt dich nie fallen, wie eine heiße Kartoffel. Nie, Freunde. Er bringt ihn zurecht. Und er tut das. Er salbt den König in Syrien, in Israel. Und jetzt stell dich mal vor, jetzt geht er noch weiter. Jetzt kommt er zu einem strammen Kerle mit viel Joch. ist er unterwegs, pflügt mit Ochsen. Und er redet mit ihm kein Wort. Er geht hin und wirft den Mantel über ihn. Und er versteht und sagt, ja, lass mich noch Abschied nehmen von meinen Eltern und dann komme ich und folge dir nach. Freunde, das ist der Elisa. Ich sprach vom Elia, das war alles das. Und jetzt hat er seinen Nachfolger da hineingeholt, indem er diesen Mantel über ihn geworfen hat. Und er weiß, ich bin gerufen, hat sich verabschiedet zu Hause und folgte ihm nach, dieser Elisha. Freunde, gewaltig, lest doch einmal 1. Könige, diese ganzen Geschichten. In der Stille. Ich bin überzeugt, auf dem Weg, in diesen 40 Tagen und 40 Nächte, und dann oben in der Höhle, und dann das sanfte, stille Sausen. Und jetzt war er wieder da. Meine Lieben, wir brauchen das. Wir brauchen das. Ja, ich möchte jetzt diesen Psalm 37 noch einmal aufschlagen. Ein wunderbarer Psalm, ein Psalm Davids. Und da lese ich einmal den Vers 7. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Wisst ihr, Freunde, beim Stille sein ist das Nächste das Warten. Im Reiche Gottes musst du immer warten, weil Gott viel, viel Zeit hat und du wenig. Das ist eine Diskrepanz, Freunde. Und deshalb steht hier, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dem sein Mutwille glücklich fortgeht. Ich möchte einmal von Vers 3 anlesen, im selben Psalm. Psalm 37, ein Psalm Davids. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Ist das nicht fein? Und bei mir habe ich da ein Datum. Am 5. November 1974, da hat mir jemand, eine Schwester oder ein Bruder, eine Karte geschickt und hat mir diesen Vers da drauf geschrieben. Bleibe im Lande, hat das Gefühl gehabt, der Bruder Reichenbach ist zu viel unterwegs zum Predigen. Er sollte im Lande bleiben und sich redlich ernähren. Und ich habe dann gesehen, der Stempel kam von Basel. Die Karte war in Basel eingeworfen worden. Und dann habe ich am Sonntag drauf in Basel gesprochen. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Seht, Freunde, was alles in der Bibel steht, gell? Je nachdem. Ja, das ist so wunderbar. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Und passt auf, jetzt komme ich zum Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Die Freude am Herrn. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit hervorbringen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Und dann noch Vers 8. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, erzürne dich nicht, dass du nicht auch übel tust. Ein ganz wunderbarer Psalm. Und meine Lieben, ich möchte bei den Psalmen noch bleiben. Ich habe noch an einen anderen gedacht, einen ganz, ganz wunderbaren, den Psalm 62. 62. Ich lese hier den Vers 2. Ist wieder ein Psalm Davids. Meine Seele sei stille zu Gott, der mir hilft. Ist das nicht fantastisch? Er spricht mit seiner Seele. Dieser wunderbare Psalm zeigt, wie Gott hilft. Mein Freund hat in der Einleitung noch einen anderen genannt, zwar den Psalm 13. Meine Lieben, ein unwahrscheinlicher Psalm. 13. Ich möchte da noch drauf eingehen, wisst ihr? Wenn wir von David lesen, dann denken wir immer an dieser Bezwinger des Goliath, mit seiner Schleuder, mit den 5 Steinen, die er da im Bach aufgenommen hat. Er brauchte keine 5, er brauchte nur einen. Und der Stein hat den Riesen getroffen und er fiel um und er ist gegangen, hat dessen Schwert genommen, er hatte ja keins, hat ihm den Kopf abgeschlagen und die Philister, die sind davongerannt. Ach, das ist dieser David. Aber Freunde, dann im Psalm 13 steht, Herr, wie lange willst du mein so gar vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schau doch und erhöre mich, Herr mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe. Und dann der Schluss. Ich möchte jetzt direkt zum Vers 6, wo er dann sagt, ich hoffe aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Freunde, plötzlich hat er die ganze Not unter seinen Füßen und er sieht diesen wunderbaren, herrlichen Gott wieder. Und er vergisst nicht, wie oft er ihm schon geholfen hat. Und jetzt bekommt er neue Kraft, seine Seele bekommt neue Kraft, meine Lieben. Und jetzt will ich eben wieder mit euch in den Psalm 62, ein ganz wunderbares Wort. Ein Psalm Davids. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Hort, meine Hilfe, mein Schutz, dass mich kein Fall stürzen wird, wie groß er auch sei. Vergesst nicht, er wurde von einem König verfolgt. Eine Spezialtruppe, um ihn zu fangen, Freunde. 3000 Mann. In Höhlen musste er übernachten, in der Wüste fliehen. Dann wurde er immer wieder verraten. hat man Saul gesagt, du, jetzt ist er dort, jetzt komm, und jetzt kannst du ihn fassen. Und dann ist er wieder entronnen. Meine Freunde, in der Höhle war er drin. Und jetzt kommt der König. Er musste dorthin, wo auch die Könige hin müssen, in dieselbe Höhle. David ist da mit seinen Mannen. Und er kommt rein, Freunde. Und seine Männer sagen, jetzt, Gott hat ihn in deine Hand gegeben, dieser Feind, der will dich ja umbringen jetzt. Jetzt hast du die Gelegenheit, jetzt mach ihn fertig. Und meine lieben Freunde, stellt euch mal vor, jetzt geht dieser König, dieser David, er wurde ja schon gesalbt, auch zum König, zu Saul und schneidet ein Stück von seinem Mantel ab. Und er steht dann auf, geht seines Weges, er geht raus und ruft ihn, sagt, was verfolgst du mich? Was habe ich dir zuleide getan? Gott hat dich in meine Hand gegeben und ich habe dir nichts getan. Schau einmal den Zipfel in meiner Hand. Und was geschieht? Dieser Saul fängt an zu weinen. Sagt, ist das nicht die Stimme meines Sohnes David? Komm wieder heim. Freunde, einen Moment hat sich die Wolkendecke freigemacht, zerrissen. Und jetzt plötzlich sieht dieser König seine Not. Und er geht heim und David bleibt in der Wüste. Ich komme wieder zu diesem Psalm 62 jetzt. Vers 6, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Hort, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Und ein anderer Psalm, da steht, der Fels ist mir zur Wohnung gemacht. Und dieser Fels heißt Jesus, Freunde. Das war der Fels, der in der Wüste mitfolgte. Und Mose hat ihn geschlagen und er gab das Wasser. Und das zweite Mal hätte er mit diesem Felsen sprechen sollen. Er schlug ihn aber wieder. Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist auf Gott. Und jetzt komme ich zum Vers 9. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Selah. Pause. Jetzt ist es eben wichtig, Freunde, dass wir innehalten. In der Stille drin sind. Nicht vergessen, was er uns Gutes getan hat in der Vergangenheit. Unsere Herzenstür öffnen, dann kommt er zu uns rein. Und dann dürfen wir erlabt, aufgestellt werden durch seine Liebe. Und meine lieben Freunde, dann wird er mit dir das Abendmahl feiern und du mit ihm. Das ist diese stille Zeit. Du brauchst sie, um durchzuhalten, jetzt in dieser Zeit. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Selah. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute fehlen auch. Sie wiegen weniger denn nichts, so viel ihrer sind. Verlasset euch nicht auf Unrecht und Frevel. Haltet euch nicht zu solchem, das eitel ist. Fällt euch Reichtum zu, das kann sein. So hänget euer Herz nicht daran. Gott hat ein Wort geredet, das habe ich etliche Mal gehört, dass Gott allein mächtig ist. Und du, Herr, bist gnädig und bezahlst einem jeglichen, wie er es verdient. Wisst ihr, Freunde, dieser mächtige Gott. Ich will dir seinen Namen nennen. El Shaddai. Und er hat das dem Abraham gesagt, du, ich bin El Shaddai, der allmächtige Gott. Ich komme in einem Jahr wieder und dann hast du deinen Sohn, den Isaak, mit 100, jetzt war er 99. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Und stellt euch mal vor, dieser Mose lacht. Und er sagt, dass doch Ismael vor dir leben sollte. Und er sagt, jawohl, ich werde ihn auch segnen. Er wird ein großes Volk werden, ein wilder Mensch sein, gegen alle seine Brüder wohnen. Aber heute in einem Jahr komme ich und dann ist Isaak da. Und Isaak heißt lachen. Die Frau, die hat auch gelacht. Und Gott sagt, warum lacht Sarah? Und die sagt, ich habe nicht gelacht. Freunde, wir haben einen wunderbaren Gott. Und ich will zum Ende kommen. Ich möchte jetzt noch einen Vers lesen im Neuen Testament in einem ganz gewaltigen Brief. Meine Lieben, der Römerbrief. Und ich bitte euch, meine Lieben, lest ihn, studiert ihn, lest ihn ein zweites Mal, studiert ihn. Es ist gewaltig, ich will jetzt heute Abend nur das 8. Kapitel aufschlagen und von Vers 26 an lesen, 26 und 27. Da spricht er vom Geist. Vom Heiligen Geist. Desgleichen auch der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, was des Geistes Sinn sei. Denn er vertritt die Abgesonderten, die Heiligen, nach dem, was Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, zum Besten mitwirken. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Meine Freunde, stellt euch mal vor, deine Gebete werden vom Geist Gottes inspiriert. Er vertritt dich. Er nimmt dein Gebet und bringt es vor Gott mit unaussprechlichem Seufzen. Er hilft dir beten. Er weiß, was du brauchst. Meine Freunde, es geht uns so gut. Und ich sage euch wieder etwas, Freunde. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Hoffe auf ihn. Nimm dir Zeit. Werde still, öffne das Wort und der Heilige Geist wird den Buchstaben lebendig machen und dir antworten auf all deine Fragen. Du darfst frei reden, wie ein David, der wie lange, immer wieder fragt er, wie lange noch? als Verfolgter. Freunde, Gott ist treu. Und er macht keine Fehler. Und er ist der El Shaddai, der allmächtige Gott. Und dann steht, und das ist die Frage an diesen Abraham, sollte Gott etwas unmöglich sein? Ihm ist alles möglich. Vertrau ihm, schau auf ihn. Er ist da, er hilft, er will bei dir wohnen. Er ist ansprechbar, unser Gott. Und der Herr Jesus, dieser Name, Freunde, über alle Namen, sprich mit ihm. Amen. Vater im Himmel, hilf uns doch. Ach, ich sehe so viele Gläubige. Sie sind gläubig, aber sie trachten nicht am ersten nach dem Reiche Gottes. So gelegentlich und wie so passt. Herr, so geht's nicht. Hilf uns. Und wir danken dir, dass du der allmächtige Gott bist, dass dir nichts unmöglich ist, dass du unser Helfer bist, dass wir auf dich blicken dürfen, aufschauen. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du bringst uns zum Ziel. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Halleluja. Amen. Amen. Und jetzt, Herr, wenn wir dich mit hinein, bei dieser Wärme, bei dieser Hitze, Herr, du bist da. Ich danke dir. Du gibst uns neue Energie, Herr. Und einfach es aufschauen. Du kommst mit uns zum Ziel und wir sind unterwegs, Herr. Und führe uns in die Stille. Herr, du uns erlabe. Erquicke. Ausrichte. Du machst so mit unserem Ende gut, Herr. Denn das ist ein Anfang bei dir. Das ewige Leben. Und schenk uns Gewissheit. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Halleluja. Amen. Amen. Jetzt möchte ich euch entlassen, meine Liebe, wenn wir aufstehen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. Amen. Ich bin noch da vorne, wenn jemand noch das Gespräch sucht, ein Gebet sucht, dann bin ich da, der Herr mit euch, und betet für uns. Wir freuen uns so aufs Wiedersehen.